Der auferstandene Christus offenbart sich am Grab zunächst Frauen, weil sie waren die Ersten und die Einzigen, die um eine würdige Bestattung auch sich mitkümmerten. Aber er wollte, dass wir nicht den Verstorbenen, sondern den Lebendigen finden. Und er sagt, ich will meinen Brüdern deinen Namen verkünden, nämlich den Namen Gottes. Und inmitten der Gemeinde will ich dir Lob singen. Jesus nennt die Menschen, er, der Sohn Gottes, der auferstanden ist, der in Herrlichkeit ist, seine Brüder. Das heißt, sie sind hineingenommen in die Familie Gottes, wo Gott der Vater ist. Jesus, ihr Bruder. Und das ist eigentlich das Um und Auf. Wir haben das alles so oft aus den Augen verloren. Wir sind erschaffen worden, um Gemeinschaft, familiäre Gemeinschaft mit Gott zu haben. Und zwar ein vertrauendes, ein verantwortungsvolles, eben mitherrschen mit Gott. Und der Mensch, der weggeht, der sucht jetzt auf seine Weise zu herrschen. Aber die Tragik ist, in Wirklichkeit wird er beherrscht von anderen. Und all sein Tun ist aus dieser Beherrschung anderer, das ihn dann prägt. Und es ist so wichtig, dass wir, wenn wir im Glauben, es heißt ja, wir sind vom Tod zum Leben gekommen. Und zwar nicht ein momentanes Leben nur, sondern es wird immer gesagt, ewiges Leben. Ein ewiges Leben kennt keinen Tod. Wenn wir sterben, wir werden dem Fleische nach auch noch sterben. Aber was dem Geist ist, werden wir nicht sterben. So wie Jesus auferstanden ist und er sagte, niemand konnte mir das Leben nehmen, ich habe es freiwillig gegeben und ich nehme es wieder, nämlich das Leben aus dem Geist. Und wir sollen leben aus dem Geist Gottes. So wie Jakobus sagt in Kapitel 1, Vers 18, nach seinem Willen hat er uns gezeugt durch das Wort der Wahrheit, damit wir gleichsam Erstlinge seiner Geschöpfe seien. Durch das Wort der Wahrheit sind wir gezeugt in dieser Neugeburt, Wiedergeburt aus dem Wort Gottes heraus. Und so sind wir die Erstlinge dieser neuen Schöpfung in Christus. Und das sollten wir mehr uns auf sich wirken lassen. Wir haben schon Anteil an dieser zukünftigen heilvollen Welt, die aus der Auferstehung ist, mit Christus. Wir werden noch einiges in dieser Welt erleiden müssen. Aber wir werden nicht aufgelöst darin, sondern wir haben mehr, das unzerstörbar ist, durch niemand zerstört werden kann. nämlich das Leben, das Gott gibt in der Wiedergeburt. Und Jesus hat liebevoll dem Nikodemus im Johannesevangelium Kapitel 3 es gesagt, vielleicht im Vers 5, Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn nicht jemand aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht eingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und das wird widersterblich sein. Und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Und das ist viel zu wenig oft in uns da. Wir sind aus dem Geist geboren und das ist jetzt unsere Identität, unser Geheimnis. Und wir sind Geist. Und zwar Geist Gottes. Nicht irgendwie ein Geister. Und das ist unzerstörbar. Das kann niemand zerstören. Das Tragische ist, wir können diesen Geist durch unser sündiges Verhalten wieder verlassen. Also wegwerfen. Wir werfen das Leben weg, das ein Leben in Fülle ist, und suchen stattdessen eine Lüge, die wir nicht durchschauen. Also, wir sind im Geiste vor Gott. Und der Römerbrief, Kapitel 8, 9, ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Und wie gesagt, das ist oft so, die denken, das Geistige, das kann man nicht sehen, wer weiß, ob es ist. Da ist immer der Zweifel da. Das ist erst zukünftig, das ist noch nicht jetzt. Nein, wir sind jetzt im Geist. Der Geist ist gegeben. Wer aber den Geist des Christus nicht hat, eben nicht wiedergeboren, der ist nicht sein. Der gehört nicht zu ihm. Und daher sagt dann dieser Christus, ich kenne euch nicht. Und das ist schrecklich. Versteht, wenn wir jemand begegnen, der uns so ignoriert und sagt, ich kenne dich nicht, ich will mit dir nichts zu tun haben, das ist schmerzlich. Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar weiterhin sterblich, also tot, um der Sünde willen. Der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Ich lebe aus diesem Geist Gottes in mir. Und zwar für die Gerechtigkeit Gottes. In dieser Gerechtigkeit. Ich bin gerecht gemacht in Christus. Und der Widersacher will diese Identifizierung uns immer wieder in Frage stellen. Und dann sind wir angreifbar, sind wir verletzbar, sind wir zerstörbar. Wenn aber wir um diesen Geist wissen, und das ist immer Geist Gottes, es gibt keinen anderen, dann können diese Lügengeister nicht heran. Es entsteht nämlich Gemeinschaft mit Gott im Vertrauen, wo wir nicht erschüttert werden können. Der Versucher wird immer wieder die Erschütterung dieses Vertrauens versuchen. Schauen wir nun zu 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 3. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit, wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Gott hat uns wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung, wieder eine Hoffnung im Geiste. Und zwar im Geist, nicht im Sinn, wie manche sagen, im Geist, das heißt symbolisch. Nein, das ist das, was Beständigkeit hat, was nicht vergänglich ist, nicht zerstörbar ist. Gott ist Geist und Gott kann man nicht zerstören. Das ist hier gemeint. Im Geist haben wir ewiges Leben. Daher auferstanden zu einer lebendigen Hoffnung, zu einem unvergänglichen, unbefleckten, unverwelklichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt ist für uns. Das heißt auch, wir haben hier Erbrecht in dieser Gemeinschaft mit Gott. Und dieses Erbrecht, das kann ein anderer uns nicht stehlen. Und die Dummheit ist, dass man dieses Erbrecht wegschmeißt, selber ablehnt. Das im Himmel aufbewahrt ist für uns, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden durch den Glauben zu dem Heil, das bereitet ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Wir werden bewahrt in der Kraft Gottes. Also, wenn ich Erbe Gottes bin, dahinter steht die Kraft Gottes, die mir das garantiert. Und da kann kein Versucher mich da verunsichern. Er macht uns zum Erben. Und wir bleiben im Glauben zu ihm. Wir schenken im Glauben. Jesus Christus Glauben ist eigentlich die Therapie zur Gesundung. Weil da glauben wir nicht mehr einer Lüge, sondern der Wahrheit. Und dadurch entsteht Gemeinschaft mit Gott. Durch Glauben gerettet, bewahrt werden in dieser Gemeinschaft. Und das ist das Um und Auf und das Kostbarste, was es nur gibt. Du kannst Gewinn machen, du kannst Millionen bekommen durch einen Jackpot. Aber göttliches Leben, Gemeinschaft mit Gott, die kann man nicht erkaufen, kann man nicht erarbeiten, wird geschenkt und wir sollen jetzt vertrauensvoll Ja sagen. Und darin uns selber verstehen. Weil der Mensch, der verunsichert werden kann, ist immer ein Mensch, den man manipulieren kann, den man beherrschen kann. Und das ist zerstörbar. Wer aber in dieses Vertrauensverhältnis zu Gott kommt, der ist nicht mehr zerstörbar. Und darum spricht die Schrift auch, wir widerstehen, weil die Wahrheit da ist und da flieht sogar der Versucher schlechthin von uns, weil er hält die Wahrheit Gottes nicht aus. Er muss weg, da kann er nicht Gemeinschaft haben mit uns. Aber das Um und Auf ist, wandeln wir in der Wahrheit. Wenn wir nicht in der Wahrheit wandeln, sind wir anfechtbar, zerstörbar, manipulierbar. Und das ist die geistige Dummheit. Jesus hatte mal die Jünger gefragt, wollt auch ihr gehen? Und Petrus sagt, Herr, wohin sollen wir gehen? Du allein hast Worte ewigen Lebens. Das hat kein anderer Worte, die ewiges Leben bedeuten. Aber es sollte uns mehr bewusst werden, weil solange wir das nicht hoch genug schätzen und lieben und uns darin identifiziert finden, sind wir nicht gefestigt. Im 2. Petrus, Kapitel 1, Vers 3, da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottesfurcht dient, nämlich Leben mit Gott in der Wahrheit, im Geist, im Licht. Versteht? Wir können nicht im Fleische Gott dienen. Da sind wir Menschen, da sind wir vergänglich, da sind wir verletzbar, da können wir uns irren. Es geht immer um Geist. Durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, zu seiner Herrlichkeit und Tugend. Also Gott hat uns gerufen in seine Herrlichkeit, in seine Gegenwart hinein. Obwohl schon im Johannesevangelium gesagt, dass niemand zu Gott Zugang hat, als allein der Sohn. Aber durch den Sohn haben wir Zugang, weil wir ihm glauben, durch welchen er uns die überaus großen und kostbaren Verheißungen gegeben hat, damit ihr durch dieselben göttlicher Natur teilhaftig werdet. Hören wir das? Der göttlichen Natur dürfen wir teilhaftig werden. Und wer an der göttlichen Natur teilhat, da gibt es kein Sterben mehr, keinen Tod. Nachdem ihr dem Verderben entflohen seid, das durch die Begierde in der Welt herrscht. An der göttlichen Natur teilhaben. Versteht? Wir können nicht das so versuchen, ja genau das wünsche ich und das will ich jetzt ergreifen. Nein, wir können das Heil nicht mit Fleisch und Blut, mit unserer fleischlichen Gesinnung ergreifen, sondern wir glauben Jesus, dass er es uns bereitet und uns schenkt, dass wir durch ihn Gemeinschaft haben. Es ist also er, der es uns gibt. Wir können es nicht erarbeiten. Wir können uns nicht selber erlösen. Wir können nicht selber das Göttliche in uns erarbeiten. Weil das wir nicht auch uns haben. Aber Jesus vermittelt uns das Teilhaben an dem Göttlichen, der göttlichen Natur. Und darum ist Jesus dann der letzte Adam, von dem wir abstammen, geistlich abstammen, in der Wiedergeburt. Und wenn diese Abstammung nicht da eintritt, haben wir nicht an der göttlichen Natur Anteil. Es gibt keinen anderen Weg, an der göttlichen Natur Anteil zu haben, als an Jesus Christus, nicht über Heilige oder so weiter. Der 2. Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 17 sagt, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Versteht? Es ist eine neue Schöpfung. Gott sprach und es ward. Es ist nicht ein neues Werden, ein Werdegang, sondern Gott hat eine Erschaffung gemacht mit uns. Wir sind neu erschaffen worden. Das Alte ist vergangen, ist sterblich. Siehe, es ist alles neu geworden. Und alle diese Dinge sind uns viel zu wenig vertraut und dadurch entsteht nicht ein Daheimsein an dieser Wahrheit und dadurch sind wir nicht gefestigt. Im 1. Korinther Kapitel 12, Vers 13, denn wir sind ja alle durch einen Geist in einen Leib hineingetauft worden, hineingebracht worden. Also durch den einen Geist, und das ist der Geist Jesu Christi, sind wir in diesem Geistleib. Das ist die Gemeinde. Die Gemeinde ist nicht eine fleischliche Leiblichkeit, sondern eine geistliche Gemeinschaft, ein geistlicher Leib. Hineingetauft worden, ob wir Juden sind oder Griechen, Knechte oder Freie, wir sind alle gedrängt worden zu einem Geist. Das ist wieder dieses Hineingetaucht in den Geist. Und wir sind ganz vom Geist erfüllt und geprägt. Der Geist ist es. Und darum ist es um und auf, wandeln wir im Geist oder wandeln wir psychisch mit unseren Sorgen, Ängsten oder im Fleisch, das heißt in Begierden und Wünschen. Das hilft, das bringt zu keiner Lösung. Es geht nur ein Wandeln im Geist, weil Gott Geist ist. Und 1. Johannes Brief, Kapitel 2, Vers 29, wenn ihr wisst, dass er, nämlich Gott, gerecht ist, so erkennt auch, dass jeder, der die Gerechtigkeit tut, aus ihm geboren ist. Nach außen wird offenbar, wenn wir die Gerechtigkeit tun, und zwar aus dem Glauben heraus, wird offenbar, dass wir aus Gott geboren sind. Weil die Gerechtigkeit Gottes können wir nicht aus eigenem Wollen tun. Er tut es in uns, weil diese Wiedergeburt geschehen ist. Oder wie Römer 3, 23, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Das ist die Situation der Menschen. Sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Unsere Erlösung ist in Christus Jesus. Es geht nicht um mit eigenem Verdienst. Ihn hat Gott zum Sündopfer bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut, um seiner Gerechtigkeit zu erweisen. Weil er die Sünden ungestraft ließ, die zuvor geschehen waren, hat er das bewirkt. Also es ist wirksam durch den Glauben an sein Werk, seine Erlösung, Jesus Christus, in seinem Blut. Er hat uns erkauft in seinem Blut. Das hat es ihm gekostet. Er musste ja solche mit Fleisch und Blut in den Geist bringen, den sie ja nicht haben. Der Mensch hat nicht den Geist Gottes. Aber Jesus bringt uns den, aber indem wir jetzt Jesus glauben, dass in seinem Blut er uns losgekauft hat und uns jetzt erfüllt mit Heiligen Geist, ausfüllt, dass kein Mangel mehr da ist, dass der Geist Gottes jetzt in uns wohnt. Das erwirbt Jesus. Und darum heißt es, Jesus hauchte sie an und empfanget Heiligen Geist, sagt er. Also Jesus ist der Geistbringer. Und nachdem er auferstanden ist, erhöht worden ist, sendet er den Geist. Und alle, die dem Evangelium dann gehorchen, empfangen den Heiligen Geist. Und das war das Erstaunliche im Haus des Cornelius, das waren lauter Heiden. Aber sie hören das Evangelium, die frohe Botschaft über Jesus, sie glauben und vertrauen Jesus, seiner Tat, nämlich seiner Erlösung, Rettung. Und während sie glauben, werden sie erfüllt mit Heiligem Geist. Und sie fangen an, Gott zu loben und zu preisen. Weil der Geist Gottes da ist. Das ist diese große Auswirkung. Und versteht, es geht nicht darum, ob ich das einmal zusammenbringe, das weiß ich nicht. Wir brauchen nichts zusammenbringen. Er hat es uns bereitet. Aber das genaue Gegenteil von Sünde heißt, ich traue Jesus zu, dass er mich freimachen kann von allem Unheil, von der Macht des Todes und mir seinen Geist gibt. Und ich kann nichts beitragen dazu. Aber indem du es ihm zutraust, ehrst du ihn. Und diese Ehre, die du da gibst, überwindet deine Sündhaftigkeit. Wenn der Sündhaftigkeit sagt der Mensch, Gott reicht nicht für mich, unglücklich zu sein. Ich suche mein Glück auf meinen Wegen. Und er wird immer irgendwo enttäuscht werden. Aber Jesus hat, er sagt ja, es ist alles bereit. Er hat alles bereitet. Und jetzt sagen wir das klar, das kostet jetzt auch eine Haltung der Demut von uns. Bringst du diese Demut auf, einzugestehen, ich kann mich selber nicht erlösen? Die zweite Demut, dass du sagst, Jesus, ich traue es dir zu, dass du mich rettest und nicht meinem eigenen Wollen und meinen Verdiensten. Alles traue ich dir zu, dass du mich rettest. Dann hast du dich gedemütigt vor Gott. Und der Mensch, der sich vor Gott demütigt, der wird gerettet. Und ich sage, viele Menschen kommen nicht zur Wiedergeburt, weil sie in ihrem Stolz sich nicht vor Gott demütigen. Aber wir sollten uns nicht blind demütigen, sondern nur eingestehen, ich kann das nicht aus meiner eigenen Kraft erreichen, dass ich Geist Gottes in mir habe. Das Dilemma ist, der Mensch sagt, naja, ich brauche keinen Geist Gottes, es genügt mir, wenn ich gesund bin, dass ich so lebe, dass ich glücklich bin, dass ich zum Leben schön habe und so weiter. Ja, er weiß ganz genau, es ist ein Leben mit einem Ablaufdatum. Es ist immer ein Leben, das zu Ende gehen wird. Und das wird er halt dann ein bisschen immer wieder hinausschieben wollen, dass dieses Ende noch nicht kommt. Aber es ist ein Ende zum Tod. Also ein Leben zum Tod. Aber es geht darum, dass wir ein Leben, das ewiges Leben hat und keinen Tod kennt, empfangen. Und das, glaubst du, dass Jesus dir dieses Leben geben kann und will? Und schenkst du dieses volle Vertrauen, den vollen Glauben, dass du dein ganzes Existenz darauf gründest und übergibst? Das heißt sich demütigen und so empfangen. Das Leben. In Vers 4, denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt, und der Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Der Glaube ist der Sieg. Viele sind deswegen so skeptisch, weil es gibt ja auch solche Leichtgläubigkeit oder Irrgläubige. Und die glauben, dass ihr Glaube sie zum Sieg bringt. Es geht nicht um den Glauben, den wir uns basteln, sondern es ist der Glaube, dass wir dem Jesus zutrauen, was er sagt und tut. Da verlässt der Mensch seine Selbstgerechtigkeit und er traut auf ihn. Vers 18, wir wissen, dass jeder, der aus Gott geboren ist, nicht sündigt, das heißt nicht andauernd sündigt, sondern wer aus Gott geboren ist, der ist wahrhaft, bewahrt sich selbst und der Böse tastet ihn nicht an. Wer aus Gott geboren ist, der wird nicht ständig in Sünde immer wieder fallen. Wenn, das ist jetzt das Interessante, wer wirklich wiedergeboren ist und er sündigt, der bleibt nicht in dieser Sünde, sondern er ist darüber erschüttert und er bekennt seine Sünde vor Gott und vertraut wieder, dass Jesus ihn frei macht. Darum sagt es im Johannesbrief, so jemand seine Sünden bekennt, ist Gott treu und gerecht, dass er uns alle Schuld vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Dann geschieht es wieder. Also, du verlierst jetzt nicht gleich das Heil, aber wehe, wenn du in der Sünde bleibst, dann verlierst du den Geist. Und das ist das Katastrophale. Und wenn du den Geist nicht mehr hast, dann wirst du auch nicht mehr den Geist der Buße, der Umkehr, der Bekehrung finden. Gehen wir zu, wie das Jesus im Johannesevangelium 17, Vers 15 sagt, ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du die vor dem Bösen bewahrst. Dass die Menschen nicht wieder in das Böse, das Unheil zurückkommen, nämlich wo sie sich nicht vom Geist Gottes leiten lassen, sondern von Gier, von Wünschen und Sorgen und letztlich von einer Selbsterlösung, so wie man sagt, wir müssen die Welt retten. Nicht? Sie sind nicht von der Welt, gleich wie wir nicht von der Welt sind. Und das ist auch wieder, dass wir wiedergeboren sind. Wir gehören einer verborgenen neuen Schöpfung an, die noch nicht offenbar ist, die offenbar wird, wenn Jesus wiederkommt in Herrlichkeit. Aber wir gehören doch schon an. Und so lesen wir in Offenbarung, Kapitel 14, Vers 4. Diese sind es, die dem Lamm folgen, damit es auch geht, wohin es auch geht. Diese sind aus dem Menschen erkauft worden, als Erstlinge für Gott und das Lamm. Er, Jesus Christus, hat uns erkauft. Wir sind die Erstlinge. Da sollen viele noch kommen. In ihrem Mund ist kein Betrug gefunden worden, denn sie sind unsträflich vor dem Thron Gottes. So sollen wir leben, dass wir vor dem Thron Gottes unsträflich sind, also kein Schuldgefühl uns anklagt. Wie gesagt, wenn wir Sünde erkennen, sollen wir sofort uns vor Gott, für Christus demütigen, bekennen, aber in der Haltung auch lossagen von dieser Sünde und vertrauen, dass er vergibt. Und auch da ist wieder das Geheimnis, du brauchst jetzt nicht zu einem anderen gehen und die Sünden sagen, damit du vergeben bekommst, sondern direkt mit Jesus reden und er gibt direkt dir die Vergebung. Weil wenn wir wieder so anfangen, das Vertrauen, dass wir den anderen das sagen und dass der andere mir zusagt, Gott hat dir vergeben, dann geben wir den anderen wieder eine Bedeutung, die Jesus allein hat und der Geist. Und Römer Kapitel 7, Vers 4, also seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz getötet worden durch den Leib des Christus, damit ihr einem anderen zu eigen seid, nämlich dem, der aus den Toten auferweckt worden ist, damit wir Gott Frucht bringen. Es ist also ein Herrschaftswechsel bei unserem Gläubigwerden, nämlich wir gehören jetzt einem anderen an, nicht mehr dem bisherigen dieser Welt, diesen Umständen, diesen ganzen Machenschaften. Wir gehören Christus an und so bringen wir Frucht. Und das ist, was uns unabhängig machen kann von Ängsten. Und so wie Titus sagt, 2,14, denn sich selbst, der sich selbst für uns hingegeben hat, nämlich Christus, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Jesus hat uns also losgekauft, er hat uns erlöst. Und zwar, damit wir ein Volk für ihn selber sind, sein Eigentum. Wir sind das Eigentum Jesu Christi. Die Gemeinde ist das Eigentum Jesu. Die Gemeinde gehört nicht einer Kirche an, sondern Jesus Christus. Und Philipperbrief 2,5, damit ihr unsträflich und lauter seid, untadelige Kinder Gottes inmitten eines verkehrten Geschlechts, unter welchem ihr leuchtet als Lichter in der Welt, indem ihr das Wort des Lebens darbietet, mir zum Ruhm am Tag des Christus. Wir werden Licht in der Welt, aber so, dass wir das Wort des Lebens, wie wir Leben finden in Gott, darbringen. Oder Galater 3, 26, denn ihr alle seid durch den Glauben Söhne Gottes in Christus Jesus. Wir gehören ja zu ihm. Er sagt, nennt uns Brüder und die Frauen genauso. Wir sind alle in der Familiengemeinschaft mit Gott, mit Jesus Christus. Oder 1. Korinther 3, 16, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Und wer ist dieser Geist Gottes in uns? Eben der Geist, den Gott gibt. Wir sollen im Geist wandeln, im Geist leben. Und nicht im Fleisch, nicht im fleischlichen Wollen. Das ist das Um und Auf. Und so vielleicht zusammenfassend möchte ich fast mehr sagen, nacherzählend im 1. Petrusbrief, Kapitel 2, ist da die Rede von dem lebendigen Stein, der da Christus ist, der das Haus Gottes, das geistliche Haus Gottes gründet und bildet. Und so lesen wir dann in Vers 9, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, nämlich des Eigentums Gottes, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem Licht, nämlich letztlich die Tugenden Gottes verkünden, euch, die ihr einst nicht sein Volk seid, jetzt aber Gottes Volk seid. Wir sind sein Volk, wir gehören ihm. Und wer ihm gehört, da gibt es keinen Tod mehr. Da haben wir ewiges Leben. Das ist das Um und Auf. Und wie gesagt, das ist viel zu wenig in, auch unter den Gläubigen gefestigt, dass das sozusagen eine Beheimatung, ein Wissen ist, wo wir aufgebaut werden. Und so schließen wir ab aus dem Epheserbrief, Kapitel 1, Abvers 7. In ihm, nämlich in Jesus Christus, haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade, der uns überströmend widerfahren ließ in aller Weisheit und Einsicht. Er hat uns das Geheimnis seines Willens bekannt gemacht, entsprechend dem Ratschluss, den er nach seinem Wohlgefallen gefasst hat in ihm, nämlich in Jesus, in der Fülle der Zeiten. Alles unter einem Haupt zusammenzufassen in dem Christus, sowohl was im Himmel als auch was auf Erden ist. Und darum ist es so wichtig, dass Jesus Christus unser Haupt ist. Ihm unterstellt, er ist der Herr. In ihm, in welchem auch wir ein Erbteil erlangt haben, die wir vorherbestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt, nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit dienten, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. Schaut, das ist die große innere Wahrheit, dass wir Erbteil erlangen in Christus. Er bereitet es uns, ja. Und zum Lob seiner Herrlichkeit, da wird er verherrlicht in unserem Leben. Weil wir haben es ja nicht hingebracht, sondern er hat es in uns hingebracht. Und so wird Christus geehrt und gelobt. Und das ist das Wunderbare. Wir können immer sagen, wir leben nicht zu unserer Ehre, sondern zum Lob Gottes. Amen.